Live in Mixtapes. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle Kollegen, ich bin an der Reihe. Ich werde euch nun eine Geschichte erzählen aus der Hölle, Dantes Inferno, der Abstieg. Es geht um ein Musikfestival, um eine richtige Shitshow. Also wir sind im Jahr 1969. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Da war 1969 war das berühmte Woodstock Festival. Und jetzt machen wir gleich eine Übung für euch zwei. Ihr seid ja zwei Musikkenner. Und ich möchte jetzt, dass ihr aufzählt, die Bands, die da aufgetreten sind bei Woodstock. Und es ist immer einer dran, wenn einer nicht mehr weiter weiß, also so ein paar Sekunden stockt, hat er verloren, oder wenn er was doppelt nennt, was schon gekommen ist. Lukas, du fängst an.
Joe Cocker.
Ja.
The Who?
Santana.
Ja.
Jimi Hendrix.
Ja.
Jefferson Airplane.
Ja.
Shanana.
Crosby, Stills, Nash & Young.
Scheiße, die wollte ja auch sagen, ja. War der Young dabei?
Ja.
Okay. Ah, fuck. Ravi Shankar.
Ja.
Jimi Hendrix.
Habe ich schon
gehabt. Fuck. Okay. Also ihr habt ja gleich die größten Stars erwähnt. Eröffnet hat das Festival wer? Na, was der?
Ja, ich überlege gerade, wie du heißt.
Freedom.
Ja.
Richie Havens.
Richie Havens.
Ja. Santana haben wir, dann...
Arlo Guthrie haben wir nicht gehabt.
Arlo Guthrie, ja. Mhm. Was haben wir noch? The Who, The Band, Johnny Winter, ne? Der Weiße.
Ah, Albino Winter.
Der Albino-Spieler. Und da waren ja ganz viele Leute bei Woodstock. Also wer hat jetzt nochmal gewonnen? Günther, oder?
Ja, aber die Leute waren eher vom Veranstalter her, ja, war er eh nett. Ja, weil der hat, glaube ich, gespürt, dass das sonst auch eine Katastrophe werden können.
Naja, können es war, glaube ich, das ist ja, glaube ich, ein Unterschied, wie es wirklich war und wie es rezipiert wurde. Jetzt kann man dann dieser berühmte Woodstock-Film und so weiter. Es sind ja da manche Dinge ein bisschen anders, als werden wahrgenommen. Also es war zum Beispiel Jimi Hendrix, der ja mit diesem Star-Spangled Banner den großen Moment kreiert hat. Der war der Letzte im Line-Up, das war glaube ich um 9 in der Früh am Montag, also der hätte eigentlich auftreten vor so einem Sonntagabend, also am klassischen letzten Festivaltag, das hat sich so verzögert, dass es dann schon Montag in der Früh war und da waren von ursprünglich 400.000 Leuten nur noch 30.000 da. Das heißt, eigentlich war das zwar irgendwie ein definierender Moment, aber gesehen live haben es nicht mehr wirklich viele.
Ja, aber korrigiere mich nicht, es war eigentlich so, dass eigentlich so viele Leute angereist sind, und letztendlich die durch die Umzäunung gebrochen sind, dass der Veranstalter eigentlich wohlwollend ja, geworden ist und gesagt
hat, it's a free festival einer, from now on. Ne?
Haben sie es immer aufhalten können.
Das war das Problem. Ne?
Ich glaube, es war kein Free Festival, es sind auch 180.000 Karten ganz normal verkauft worden und eigentlich auch zum ziemlich genau hochgerechnet auf heutiges Preisniveau das, was jetzt der Festival kostet. Ja. Also irgendwie, da hat irgendwie der 3-Tages-Pass 200 bis 300 Dollar oder Euro gekostet. Und das Problem war, das wurde so schnell gemacht und die mussten sich dann entscheiden, machen wir jetzt eine gescheite Umzäunung oder bauen wir die Bühne schön auf? Und dann hat man gesagt, weil beides ist sich nicht mehr ausgegangen und hat man sich eher auf die Bühne und auf die Lichtanlage konzentriert. Und deswegen war diese ganze Umzäunung hat nicht gescheit funktioniert und dann sind die Leute irgendwie eingedrungen. Also so hundertprozentig friedlich war das jetzt auch nicht. Also es war da schon irgendwie auch Gewalt im Spiel im Sinne von, wir wollen da jetzt gratis rein und wir machen das. Aber es ist, das muss man auch sagen, es ist da nicht besonders viel passiert, obwohl es natürlich kaum Security gegeben hat und obwohl das natürlich verglichen mit heute alles sehr improvisiert war. Aber es ist nicht besonders viel passiert, es ist jetzt keiner gestorben, hat dann wahrscheinlich gesagt, 2 oder 3 Kinder wurden geboren auf diesem Festival, ob das stimmt, weiß auch kein Mensch.
Wahrscheinlich viel mehr gezeugt.
Gezeugt, ja. Gezeugt wahrscheinlich mehr, wirklich dort geboren, weiß man nicht genau. Es ist eine gute Geschichte. Und es hat natürlich den Mythos der Hippies kreiert. Interessant, diese ganze Szene ist ja wirklich entstanden in San Francisco und das Konzert war aber dann in der Nähe von New York, also an der Ostküste.
2 Dinge, ich glaube, es war speziell Haight-Ashbury.
Genau, Haight-Ashbury
war die Straße. Das Epizentrum. Genau. Und witzigerweise, ja, unser geschätzter Robert Zimmerman hat sich ja dann nach seinem Motorradunfall auch nach Woodstock zurückgezogen. Mhm.
Ja, das wird auch so verstanden, da sind wir gleich bei den großen Abwesenden. Also ich habe zwar da die Bands brav aufgezählt, muss auch sagen, so richtig die echten Granaten fehlen da so ein bisschen. Also wir haben da The Who und Jimi Hendrix, aber Bob Dylan war nicht. Obwohl ja die das relativ in der Nähe, eigentlich waren es wahrscheinlich nur 10 Kilometer.
Ich glaube, sie haben ein bisschen gehofft.
Also eigentlich haben sie in seinem Hinterhof oder in seinem Garten gespielt, weil sie, glaube ich, unbedingt wollten, dass er auftritt. Den hat das aber nicht interessiert. Also der ist damals schon wieder aufgetreten nach seinem Motorradunfall und der ist dann zum Beispiel, das war Mitte August Woodstock und der ist dann, glaube ich, Ende August sogar irgendwo auftreten. Aber das Woodstock hat ihm nicht interessiert. Die Beatles haben auch nicht gespielt. Warum, Lukas, du alter Beatles-Kenner?
Ja, die waren schon zerstritten und haben nicht mehr live gespielt zu der Zeit. Ne?
Ja, die waren schon zerstritten.
Aber eine Sache noch zum Bob Dylan, der macht immer genau das, was man sozusagen nicht von ihm erwartet. Ne?
Deswegen. Ja, er hätte aber dort auch nicht so hinpasst.
Ja, wenn ich der Bob Dylan war und ich denke mir, da kommen ein paar so Rotzer machen von meinem Garten-Hittl-Festival und glaube ich, ich komme da jetzt um. Ja. So nicht.
So ähnlich war auch Led Zeppelin. Die haben gesagt, was sollen wir auf ein Festival spielen? Wir spielen in jedem Stadion und das kann man genauso viel. Wieso sollen wir uns mit irgendwem die Bühne teilen?
Zeppelin war zu groß, ja.
Ja. Und dann, wer fehlt noch? Die Rolling Stones waren auch nicht dort. Warum waren die nicht dort?
Todesfall. Aber ich glaube, es war nicht geplant, dass die da spielen, ne?
Oh ja, aber es ist nicht gegangen. Na, der Todesfall, du sagst, weil der Brian Jones gestorben ist. Mhm. Der ist zwar 1969 gestorben, aber da haben sie ja schon den neuen Gitarristen gehabt, den Mick Taylor. Mhm. Ich glaube, der Brian Jones ist Anfang Juli gestorben und dann ja 3 Tage später war schon das große Hyde Park-Konzert von den Stones. Nein, die sind nicht aufgetreten, weil da war der Mick Jagger bei Dreharbeiten in Australien.
Bandit Kelly?
Ned Kelly, ja.
Oder Ned Kelly.
Was ist das für ein Film? Ist das so ein Cowboy-Film?
Ja, so ein bisschen, ja.
Okay.
Aber
muss man jetzt nicht gesehen haben?
Ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, habe ich gesehen.
Außer du willst mal Jagger mit Vollbart sehen, ne?
Ja, weiß ich aber auch nicht, ob das
schön ist. Ich glaube nicht besonders.
Und Keith Richards war, der ist gerade Papa geworden. Da ist der Marlon auf die Welt gekommen mit seiner Frau, der Anita Palmberg. Und der hatte dann ein paar Wochen lang, hat er dann so richtig eine Familienidylle gelebt und die wollten da nicht auftreten. So, das war, was spielen wir jetzt von Woodstock?
Ich war von Richie Havens, warum
war ich nicht? Der war ja Richie Havens, der hat ja viel länger spielen müssen, glaube ich, als es eigentlich ausgemacht war. Ja. Aber der musste irgendwie Zeit überbrücken,
glaube ich. Ich glaube, der hat ein bisschen improvisiert dann auf der Bühne.
Aber es hat ihn berühmt gemacht.
Freedom, 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 freedom. Freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from my home, yeah, yeah, singing freedom.
Wo standen die Stones zu dieser Zeit? Waren sie in einem Good Place oder in einem Bad Place? Irgendwie sehr gut. Keith Richards ist gerade Vater geworden, musikalisch total auf der Höhe. Beggar's Banquet ist rausgekommen. Also die schrieben da jetzt gerade ihre allergrößten Nummern. Dann kam ja dann in 1969 auch noch raus. Na, was war noch das?
Let It Bleed.
Let It Bleed, super. Genau. Beggar's Banquet, Let It Bleed, also ganz starke Nummern, so Nummern wie...
Sympathy for the Devil.
Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil, Gimme Shelter, also musikalisch total auf der Höhe. Sie waren aber mehr oder weniger pleite. Also es war zum Beispiel, der Keith Richards konnte sich nicht leisten, der hätte gern eine Eigentumswohnung gehabt in London und er konnte die Anzahlung von damals 5000 Pfund nicht leisten.
Und Drogenkosten gehört.
Ja, ich meine, die haben natürlich Drogenkosten Geld und sie haben auch einen sehr... Sie haben so gelebt, als ob sie reich wären, aber es gibt halt weniger Armseligeres als reiche Leute ohne Geld. Ne? Und auf dem Weg dorthin waren sie. Ein bisschen ein Problem war ein Missmanagement oder so ein Geldabzwacken vom Alan Klein. Also sie hatten so einen problematischen Manager, oder? Mhm. Der hat ja dann auch die Beatles später gemanagt, aber er war irgendwie...
Angeblich irgendwie auch ruiniert, ne? Oder ja. Weil der Paul McCartney wollte nicht, die anderen drei wollten den Joe und so, und der hat ziemlich viel in die eigene Tasche gesteckt. Ne?
Also der war nicht ganz stubenrein, dieser Alan Klein. Und dann haben sie sich einen neuen Finanzberater geholt, nämlich den Prinz Rupert Löwenstein, deutschstämmiger Adeliger und ein Privatbanker. Und der hat einmal dann sozusagen reinen Tisch gemacht und er hat gesagt, ihr solltet zwei Sachen machen. Ihr solltet das UK verlassen, ihr solltet eure Ansässigkeit wegverlegen, denn ihr zahlt so hohe Steuern im UK, hatten wir schon mal eine Folge. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass sie nach Frankreich Steuer emigriert sind. Und er hat gesagt, Burschen, es muss jetzt schnell Geld ins Haus und das erreichen wir nicht unbedingt durch Plattenverkäufe, sondern durch Live-Spielen. Also wurde dann im Sommer 69 relativ schnell eine, für den Herbst 69, eine US-Tour zusammengezimmert. Und das kann man schon vorwegnehmen, diese US-Tour war wahnsinnig erfolgreich, sowohl künstlerisch als auch kommerziell und konnte man sich eigentlich nicht beschweren. Es gab nur eine Sache. Die Leute haben sich ein bisschen beschwert, dass die Tickets ziemlich hoch sind bei den Stones, was ja eigentlich noch immer so ist. Die Tickets haben damals $8 gekostet für die Stones.
Sorry.
circa doppelt so teuer wie normale Konzerttickets. Und auf Pressekonferenzen ist dann der Mick Jagger wiederholt damit konfrontiert worden. Und er hat gesagt, naja, warum habt ihr so hohe Ticketpreise und so weiter und so fort. Er hat dann natürlich gesagt, wir legen ja die Preise nicht fest und was soll man machen, das sind die ganzen Veranstalter. Da hatte dann Mick Jagger ein bisschen Sorge um die Reputation seiner Band. Denn er wollte schon, das war natürlich Teil des Underground-Movements, auch die Stones. Und das wollte er dann nicht wirklich vergraulen, dieses Publikum, dieses Underground-Publikum. Sie taten das Ganze natürlich fürs Geld, aber es hat so wirken sollen, dass sie es nicht fürs Geld machen würden. Das war irgendwie so der Plan, den der Mick Jagger verfolgt hat. Daher die Lösung war, bei einer so einer Pressekonferenzen, wo es ungemütlich wurde in Sachen Geldgier, hat er gesagt, naja Leute, wir wollen natürlich, dass alle unsere Musik hören können und daher werden wir am Ende dieser Tour ein Gratiskonzert geben.
Das war nicht geplant, das hat er dann so gesagt. So, ja. Okay.
Also die fuhren nicht in die USA mit dem Plan, am Schluss ein Gratiskonzert zu geben, sondern das hat sich eher ergeben, weil sich da ein gewisser Druck aufgebaut hat, weil die Konzerttickets halt besonders teuer waren. Also da hat es zum Beispiel einen Haufen Musikjournalisten gegeben, die sich über das beschwert haben und das kam dann halt standardmäßig bei Pressekonferenzen die Frage nach dem. Und dem wollte man halt irgendwie ein bisschen
Also ein PR-Stunt in Wirklichkeit.
Es war eigentlich ein PR-Stunt, ja. Zunächst haben sie sich da relativ comfortable damit gefühlt, weil sie hatten ja auch eine Freundschaft mit The Grateful Dead. Die waren sozusagen der Musikadel aus San Francisco, weil die waren als erstes da, die haben das auch etabliert, so eine Gratiskultur und die haben gelebt in einer Kommune. Gleichzeitig aber waren sie irgendwie relativ professionell ausgestaltet mit Equipment und so weiter und so fort. Und die kannten die Stones und die haben sich dann gedacht, naja, irgendwie werden wir mit denen schon was auf die Reihe bringen und ein Konzert in San Francisco aufstellen.
Ja, wobei die Grateful Dead ja doch eher aus dieser ganzen Acid-Szene kommen.
Ja, komplett. Das war eine San Francisco-Band und das muss man auch sagen.
Geschmeidig was anderes als die Stones, ja.
Das war, letztlich ist das, auch diese anderen Woodstock-Bands, da machen wir das Gefühl, das ist eigentlich Gebrauchsmusik. Also einfach, das ist Musik, die ist schon dazu gemacht, dass man es halt hört, während man was einwirft. Also vorzugsweise halt LSD, damit es irgendwie so den Trip ein bisschen musikalisch begleitet.
Es meändert so endlos dahin.
Ja. Da weiß ich nicht. Jetzt würde irgendwie ein Lied von Grateful Dead passen, aber ich weiß nichts.
Ja, nicht. Kenne ich mich. Also,
ich mag urgern ein Lied, das ist Jimmy Rowe. Das mag ich urgern.
Jimmy Rowe?
Ja.
Na, dann spielen wir das mal.
Ich glaube, ich kenne allzu großer Hit von denen, aber ich finde ihn wirklich gut.
When I say roll, Jimmy roll, gonna get there, I don't know, seems to come on.
Nice, aber du sagst, es ist eher untypisch, weil die anderen sind irgendwie...
Das andere ist oft so Blues-Schema, wiederholt sich halt sehr oft und lange Gitarren-Solis. So, das ist seine Songstruktur, das finde ich wunderschön.
Ja, das war
Wilkos-Style ist das ein bisschen.
Die Stones kannten die und die haben gesagt, mit denen werden wir das schon irgendwie machen. Der erste Plan war, die Grateful Dead sind oft in San Francisco in einem Park auftreten. Und dann war der Plan, die sollen wieder im Park auftreten und dann ist irgendwie Überraschung, die Stones treten auch auf, ja. Weil man gedacht hat, sonst kriegt man wahrscheinlich nicht die Bewilligung von der Stadt San Francisco, weil ein Stones-Konzert in der Stadt wäre denen vielleicht zu gefährlich, deswegen wollte man da irgendwie so hineinschummeln. Und es wird auch gleich festgelegt, wir sagen, wir spielen bis 29. November unsere Tour und am 6.12., das war Kalifornien, also konnte man es im Dezember machen, machen wir unser Konzert. Plan im Golden Gate Park, also mitten in San Francisco. Die erste Empfehlung von den Grateful Dead war dann, okay, wir checken das für euch und in Sachen Security, also ihr kriegt von uns das Equipment und das Licht und so weiter und so fort, Instrumente bringt ihr spielt es einfach. Und in Sachen Security können wir euch nur wärmstens empfehlen, die Hells Angels, die sind in Ordnung. Klingt aus heutiger Sicht ein bisschen extrem, war aber damals gar nicht so ganz eine extreme Ansage, denn die Hells Angels oder vor allem die aus San Francisco, es gibt ja da verschiedene Zuständigkeiten oder verschiedene Chapter. Districts, Chapter, genau. Und die in San Francisco, die waren so ein bisschen verbandelt mit der Hippie-Szene. So wie wir vorher gehabt haben, die Punks und die Rastafarians. Die waren halt auch, also sowohl die Hippies als auch die Hells Angels waren halt gegen das Establishment. Beide Gruppen haben gern Drogen eingeworfen und es war öfter so, dass die Hells Angels eine Art Security bei Konzerten gemacht haben. Mit Security aber war nicht gemeint, dass man schaut, dass jetzt alles reibungslos abläuft, sondern eigentlich nur, dass man schaut, dass die Leute jetzt nicht auf die Bühne rennen, zu den Musikern. Und deswegen war es oft so, dass die halt einfach so rumtrapiert gesessen sind auf der Bühne, also am Bühnenrand und haben da halt oft ihre Motorräder abgestellt. Und das war dann eine natürliche Barriere vor den Konzertbesuchern, denn man soll nie das Motorrad eines Hells Angels angreifen, denn das ist sein Ein und Alles, nämlich buchstäblich manchmal. Und das heißt, es hat sich sowieso niemand getraut, dass er diese Motorräder angreift. Und so hat sich da so ein natürlicher Wall dann immer aufgebaut. Ja. Das, was halt jetzt momentan immer diese Zäune sind vor der Bühne, ja. Das waren halt damals die Motorräder. Also eigentlich gar nicht eine so extreme Idee. Aber ein bisschen eine starke Ansage ist es schon irgendwie. Also ich meine, die machen schon so Sachen wie Drogen verkaufen, Schutzgeld erpressen, mit Waffen handeln oder Waffen haben. Ein paar Regeln haben sie aber.
Don't touch my bike.
Don't touch my bike. Kein Heroin spritzen.
Soffen aber schon.
Und sie nehmen keine Leute auf, die entweder pädophil sind oder mal Polizisten waren oder mal Gefängniswärter waren. Dann kann man kein Hells Angel werden, wenn man einer von diesen drei ist.
Ganz vernünftige Regeln. Ja,
eben. Und man nimmt einem anderen Hells Angel, wenn man Hells Angel ist, nicht die Frau weg. Und wenn ein Angel angegriffen wird, dann verteidigt man ihn gegen die anderen.
Musketiere quasi.
Genau, Musketiere. Gut, also das war die Empfehlung für die Security, das hat man auch gemacht und also die Stones, oder nicht direkt, aber halt dann die Mittelsmänner oder die Manager haben gesagt, okay, wir nehmen die Hells Angels als Security. Wisst ihr, was dann ausverhandelt wurde, ist Gage für diese Security?
Ich glaube, freier Alkohol, oder?
Ja, fast, noch genauer. Welcher Alkohol?
Bier.
Bier? Im Wert von wie viel?
Keine Ahnung.
$500. Es hat einfach geheißen, ja, ihr macht halt diese, ihr setzt euch dann die Bühne und schaut, dass nichts passiert. Ja. Mit dem Golden Gate Park wurde es dann nichts, weil da hat sich dann ein Manager der Stones eingebracht und hat gedacht, naja, wenn ich da jetzt den Leuten, den Gemeindepolitikern von San Francisco sage, dass die Stones kommen, dann werden die eh niederknien. Das hat dann nicht funktioniert, also musste man ausweichen. Und dann war der nächste Plan, gibt da so circa 30, 40 Kilometer von San Francisco entfernt eine Rennstrecke, das Sears Point Raceway. Das wäre perfekt gewesen. Parkplätze für 100.000, jede Menge Klos, schöne Backstage-Anlagen, eine natürliche Bühne, also die Bühne wäre auf so einem Hügel gestanden. Perfekt. Und sie haben dann auch mit den Aufbauarbeiten schon begonnen, schön langsam. Also wir waren da schon Ende November. Jetzt wollte aber der Eigentümer dieses Raceways gesagt, naja, wenn ich das zur Verfügung stelle, möchte ich eigentlich schon irgendwie was haben. Ich verlange zwar keine fixe Gage, aber ihr macht ja da auch einen Tourfilm. Muss man auch sagen, die Stones sind damals begleitet worden von einem Filmteam für diese US-Tour. Und hat dann gesagt, naja, wenn ihr das jetzt filmt auf meinem Areal, dann möchte ich von den Profiten aus dem Vertrieb dieses Films die Hälfte. Und dann hat der Jagger gesagt, sicher nicht. Das bleibt dann schon bei uns. Und so ist dann auch diese Option dann weggefallen. Und der Deal kam nicht zustande. Nächster Versuch war dann, das ging dann. Dann haben sie nämlich eine andere Rennstrecke gefunden, die war dann ca. 100 Kilometer von San Francisco entfernt. Und das war dann die Rennstrecke von Altamont. Die war verglichen mit diesem Sears Point Raceway ziemlich heruntergekommen. Keine Infrastruktur, also fast keine Klos. Dann sind da irgendwo hinnige Autos um und um gestanden. Es war total am Arsch der Welt sozusagen. Es war wirklich weit entfernt von euren größeren Städten. Es war sozusagen im Nirgendwo. Also es war richtig so eine versiffte Gegend und eine versiffte Anlage. Aber der Eigentümer war bereit, dass er das gratis zur Verfügung stellt. Er wollte nur die Publicity, also er wollte genannt werden sozusagen auf dem Plakat.
Ich muss jetzt polemisch werden. Also quasi umgekehrt auf unsere Verhältnisse war das Magna Resino in Ebrechtsdorf.
Genau, heutzutage.
Heutzutage, ja. Das funktioniert super. Schönen Gruß an den Veranstalter. Ja, Gott sei Dank war ich da nicht und das wird es mir nie sehen. Ja.
Magna Resino ohne Klos.
Naja, Katastrophe. Ja. Also quasi Altamont made in Austria.
Sozusagen. Und diese Ankündigung für dieses Konzert, das am 6.12. war, oder diese Einigung mit Altamont, die ist dann erzielt worden am 4.12. circa zum Mittag. Das heißt, man hatte dann ab dem Zeitpunkt, wo man wusste, okay, wir machen es dort, hatte man noch 36 Stunden Zeit. Ich glaube, jetzt werden ja schon Tickets verkauft für irgendwelche Festivals in 1,5 Jahren. Also die Vorlaufzeit war damals noch eine kürzere. Also man hatte 36 Stunden für Konzertbeginn, es war dort noch gar nichts und man hat gerechnet mit 300.000 oder 400.000 Kids, die halt dann aus ganz Amerika, Kalifornien dorthin strömen werden. Und so war es dann auch. Gut, wir sind dann jetzt am Tag vor dem Konzert, am Freitag, dem 5.12. Die Bühne steht schon auf dieser ersten Rennstrecke, das musste jetzt aber nach Altamont gebracht werden. Da hat man zunächst einmal Helikopter verwendet, die das Equipment hin und her verschifft haben. Dann hat es dort stattgefunden. Am Abend des Freitags waren natürlich dann schon sehr viele Leute da, weil am Samstag war das Konzert, das heißt, die haben dann mal begonnen zu campen und es ist dann ziemlich schnell losgegangen, dass es irgendwie relativ chaotisch wurde. Es gab dort nichts zum Essen, nichts zum Trinken, das heißt, die Leute haben nur ihr eigenes Zeug mitgehabt und haben dann dort geschlafen. Oder halt natürlich hauptsächlich einmal was eingeworfen. Also LSD war da die Droge der Stunde.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans, the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again.
Samstag, 6.12. Sonnenaufgang. Die Sonne geht auf und die ganze Nacht über sind die Leute dorthin geströmt. Die Autos sind irgendwo gestanden natürlich. Und es war dann natürlich, wenn sich das auf einmal so das Licht so erhebt, das Tageslicht, hat man dann gesehen, okay, hier sind echt viele Leute. Es waren damals halt in der Früh am Samstag Hunderttausende. Die Bühne, das ist interessant, die war, schätzt ihr, wie hoch die Bühne war?
Ich glaube, die war nicht hoch.
Die war nicht hoch, die war nur kurz, weiß ich nicht, so 2 Meter, nicht einmal oder so.
Nein, nicht einmal, glaube ich.
1,5 Meter. 1,5 Meter, ja, genau.
Also so 2 Bierkisten oder so. Ja.
Die Bühne war nämlich noch gebaut für die andere Rennstrecke und da wäre die Bühne auf einem Hügel gewesen. Da wäre es dann wurscht gewesen, wenn die Bühne selber nicht so hoch wäre, weil sie war ja auf einer natürlichen Anhöhe drauf. Und hier war das aber in einer Grube sozusagen. Also es war in so einem Amphitheater und unten war die Bühne und dann hat man dort nur 1,5 Meter gehabt. Also es war viel zu niedrig. Also es war, hat jetzt keine Barriere zwischen Band und Publikum. Aber wir waren ja in der Hippie-Bewegung, man hat schon eine Grenze gemacht. Es wurde nämlich eine Schnur aufgespannt, also ein Faden. Und man hat gesagt, okay, people, peace, bleibt bitte dahinter.
Ja, und die Motorradeln halt, ne?
Die waren da noch nicht, das war erst später. Ja.
Ganz ehrlich, wenn da so ein Faden hängt in freier Natur, da gehst du nicht drüber, du weißt einfach instinktiv, tust man nicht. Ja.
Meistens was von oben runter. Ne?
Ja, es gibt auch Fotos von diesem Faden, das ist sehr süß.
Also ich glaube, wenn der Faden heute noch irgendwie käuflich zu erwerben wäre, der hätte wirklich ein Schweinegeld, könnte das zentimeterweise abschnipseln und sagen, original alter Mundfaden.
Hätte auch theoretisch funktionieren können, aber es gab halt mehrere Probleme. Also ich meine, erst einmal in der Nacht war es irgendwie kalt und es gab keine Klos, kein Essen und kein Trinken. Schlägt sich irgendwie auf die Stimmung in gewisser Weise. Und dann muss man auch sagen, die Drogenszene hatte sich irgendwie geändert. So diese ersten LSD-Sachen, da waren ja die Hippies eher so ein bisschen religiös unterwegs. Da ging es ja darum, dass man sagt, man möchte sich jetzt geistig befreien. Und diejenigen, die damals diese Drogen hergestellt haben, dieses LSD, die waren ja irgendwie beseelt. Die wollten etwas Gutes schaffen, ja. Und diese Drogenszene hat aber sich schon verändert. Also LSD war zum Beispiel gestreckt mit Strychnin, weil das dann der Trip länger hält. Und was vor allem ein Problem war, es war damals irrsinnig viel billiger Rotwein im Umlauf bei diesem Konzert. Das hätten die Hippies auch nie getan. Also die haben nie Alkohol mit LSD kombiniert. Das war aber dann denen, die dort waren, das waren ja keine echten Hippies mehr. Die haben das dann kombiniert und das kann dann dazu führen, dass man den Drang entwickelt, sich auszuziehen oder halt irgendwie besonders aggressiv wirkt. Ja, und das war dann, und das war halt dann die Gemengelage. Also wir hatten hier eine absolut ungesicherte Bühne und wir hatten irgendwie so eine Riesenmenge von Leuten, die eigentlich außer Kontrolle war. Also es gibt ja auch Filme über Alter Mond und wenn man da die Leute sieht, das ist wirklich heftig. Also das ist echt da schaut eigentlich jeder ziemlich paniert aus, hat man irgendwie das Gefühl.
Ich denke auch, nicht? Ich meine, wir sind 69, nicht? Wir erinnern uns an die Folge Dennis Wilson. Das kippt halt jetzt. Nicht? Diese ganze Szene ist an der Kippe, was als positive, friedliebende Bewegung gestartet hat. Ja? Stichwort LSD, nicht? Das waren die Leute wie Timothy Leary zum Beispiel, nicht? Die halt dieses Free your mind and your ass will follow oder free your soft touch propagiert haben, ja, und natürlich irgendwann ist das gekippt, weil der Andrang war zu groß. Die Szene hat sich durchmischt.
Es war halt nicht mehr die Szene, ne?
Genau.
Sondern es ist in den Mainstream gegangen und dann kann man halt irgendwelche Typen aus, weiß ich nicht, aus Nevada und haben halt Hippie gespielt und haben
Deep so Shit Arkansas
und dann halt und haben dann halt, und haben dann halt das LSD genommen, was schon immer gut war und haben billigen, starken Rotwein dazu getrunken und das waren dann halt irgendwie ganz andere Trips, als es halt vorher war. Ja? Und das dann halt nur mitten im Nirgendwo, ohne Essen, ohne Trinken. Also die Stimmung war irgendwie nicht gut und sie war irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es hat ein bisschen gebrodelt. Ja. Die Polizei war dort natürlich auch nicht, das wollte vor allem Mick Jagger überhaupt nicht, also der hat Cops gehasst. Es war halt irgendwie dann so, also so ähnlich wie bei Woodstock, nur die Stimmung war halt viel schlechter. Und die Hells Angels hatten ihr Bier, aber die haben natürlich auch ordentlich LSD eingeworfen, weil das mochten die ja auch. So, wir sind am Samstag zum Mittag, das Konzert beginnt. Wisst ihr, wer begonnen hat? Hat auch bei Woodstock gespielt. Santana.
Wirklich?
Ja, die waren die Ersten. das war Santana. Also ich würde ja, wenn ich so einen Film machen würde über ein Festival, wo alle irgendwie abgespaced sind und abtreten, würde ich genau dieses Lied als Untermalung nehmen. Und das waren eigentlich auch dieses Lied, das waren wahrscheinlich die unschuldigsten 5 Minuten dieses Tages in musikalischer Hinsicht. Da war noch alles okay. Die Bühne war zwar voll von Hells Angels und die sind halt da gesessen und sie waren natürlich auch schon auf LSD und auf Alkohol, aber die Band war on fire und sie haben gespürt und das war da die Musik. Die Menge hat ein bisschen zur Bühne natürlich sich so hingedrückt, aber es war also klar. Nur dann kam der nackte, dicke Mann. Und dann kam das Problem. Also der war so dick, dass man sein Gemächt gar nicht gesehen hat, weil die Wampe drüber gehängt ist. Und der ist da immer mal umgekrebst bei diesem Festival. Offensichtlich high, außer Kontrolle. Und der war dann auch ganz in der Nähe der Bühne und das gefiel den Hells Angels nicht. Und die begannen damit, ihn zu verprügeln. Sie machten das interessanterweise mit Billardstöcken. Weil ohne Billardstöcke geht man nicht außer Haus, ne?
Hat man mit, ja.
Also jeder von diesen, es waren
sicher... Überhaupt auf einer verlassenen Auto
genau. Hat man halt so dabei, ne? Dabei, ja. Also die hatten alle Billardstöcke mit und die wurden an diesem Abend oder bei diesem Tag relativ oft eingesetzt und die haben dann halt angefangen mit diesen Billardstöcken auf diesen nackten, dicken Mann einzuprügeln und dann kam aber jemand und hat schlichtend eingegriffen, ein Manager von The Grateful Dead und hat gesagt, hey, man kann über alles reden, jetzt beruhigt euch und das wird schon passen. Ja.
Man kann über alles reden, der blirrt eh schon überall.
Und das hat dann irgendwie ganz gut ausgeschaut und die haben sich sogar beruhigen lassen, die Hells Angels, und haben gesagt, okay, gehen wir. Und dann ist auch dieser dicke Mann gegangen. Aber in den letzten Sekunden, bevor er jetzt dann wieder in die Menge entschwunden ist, hat er sich nochmal umdreht und einen von den Hells Angels dann paniert. Und das war dann der Moment, wo die echt ausgetickt sind und dann wurde dieser streitschlichtende Manager dann verprügelt. Ja? Der musste nachher, er musste nachher seine Wunden mit 60 Stichen genäht werden.
Irgendwer muss büßen.
Irgendwer musste büßen und damit hatte die Horrorshow an diesem Tag begonnen. Ein paar Hippies standen noch rum und machten das Peace-Sign, aber das war dann den Hells Angels dann schon relativ egal. Nächste Band. Eine Idee?
No.
Noch eine Woodstock-Band, Jefferson Airplane.
Okay. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Ja, es ging weiter. Also die Hells Angels waren dann so in Fahrt und sie verprügelten einen Hippie von der Bühne. Und der Sänger von Jefferson Airplane, Marty Balin, der wurde dann wütend und er nahm sein Tambourin, das er vorher geschlagen hatte, und warf es auf einen der Angels und sagte, fuck you. Und dann kamen ein paar Hells Angels zu ihm und haben ihm einfach eine verpasst. Ja? Und der ging so...
Und die haben nicht, also so wie ich die Hells Angels kenne, die waren sicher hier und sagen, entschuldige, das war jetzt nicht in Ordnung.
Achso, das kommt noch. Also der ging mal das erste Mal zu Boden. Und dann hat die Sängerin, die von dir verehrte Grace Lee, hat gesagt, bitte seid nett, bitte seid nett, bitte seid nett. Berührt euch nicht, außer wenn ihr Liebe machen wollt und so weiter. Und dann war es wirklich so, hat aber einer der Angels hat dann irgendwie gesagt, wahrscheinlich war er gerade auf einem guten Trip drauf, und hat gesagt, ich werde mich jetzt entschuldigen. Und der ging dann zu diesem Marty Balin hin und sagt, sorry, aber du kannst nicht einfach fuck you zu einem Angel sagen. Und der Marty Balin hat gesagt, oh yeah, fuck you.
Und dann hoffentlich gleich nochmal gekriegt.
Ja, dann ist genau das gleiche nochmal passiert. Also bumm, nächster Schlag auf den Boden. Also das war dann der Auftritt von Jefferson Airplane.
Momentan bin ich eher auf der Seite von der Insel.
Dann wurde es aber dann chillig eigentlich eher. Nämlich dann kamen die Flying Burrito Brothers.
Oh.
Und ihr wisst, wer da
Graham Parsons.
Dabei war, genau, Graham Parsons. Der damals der super intim Buddy, unser trennlicher Best Friend forever von Keith Richards war. Mhm. Der durfte dann dort auch spielen mit seiner Band, die Flying Burrito Brothers. Der hätte doch auch spielen müssen. So wie alles Bands hätte er anreisen sollen mit einem Helikopter aus San Francisco. Der Helikopter kam aber nicht. Sie fuhren daher mit dem Auto. Und es war aber dann alles, diese Zufahrt zu diesem Konzert war alles schon total so war gejammt. Also da war überall ein Stau oder da kam man nicht mehr vorwärts. Und er ist dann ausgestiegen und da kam ein Hells Angel und ließ ihn hinten aufsteigen auf seinem Motorrad und ist dann so durch die Menge, hat dieses Motorrad eine Schneise gezogen und er kam relativ schnell oder rechtzeitig noch zu seinem Auftritt. Und die Musik war ja dann auch eher ruhig und die hat dann eigentlich auch für so eine halbe, dreiviertel Stunde die Leute beruhigt. Und man muss auch sagen, die Hells Angels haben auch ein paar sinnvolle Sachen gemacht, manchmal an diesem Tag. Es war da zum Beispiel, das ist auch passiert bei Jefferson Airplane, da ist eine Frau hingefallen, ganz weit vorne, also in der Menge, weil es so eng war. Und die wurde dann von ein paar anderen, die um sie standen, haben sie nicht aufgehoben, sondern haben sie verwendet als Rampe, dass sie besser sehen. Also sie haben sie auf diese Frau draufgestellt. Und da zum Beispiel ist der Hells Angel einer rettend eingegriffen. Also das war eine gute Tat und auch das Bringen von Graham Parsons zur Bühne. Was spielen wir jetzt? Ich habe da jetzt einen Wunsch, nämlich von den Flying Burrito Brothers, Six Days on the Road.
Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down the eastern seaboard. Got my diesel wound up and she's a-running like never before. There's a speed trap ahead, all right, but I don't see a cop inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got 10 forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little wide fields and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy in white. I've been passing everything inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
Na, und wir gelernten Austropopper, was erkennen wir da? Ostbankurte, weil heute ist Zahltag und da zahle ich da alles heim. Ja.
Ich bin ein Surfer und Menschen und drei erstmal ein hoher Schock für dich. War aber doppelt durch, da wird's am Freitag an Marie. Das hier wird unter Schloss am Meer, wird unter Bremen in der Lade. Bis aufs Heim, wir zahlen aus der Hamle hoch. Das hier runter, stocks an der Hand. Hier runter, bleibt in der Meine Hand. Wer hätte es zu in der Hund, so die dort ist, oder schon? Mario.
Flying Burrito Brothers ist super. Und die waren auch an diesem Tag, das ist gut gekommen. Hat ein bisschen die Stimmung dann wieder beruhigt. Es kommen die Stones, natürlich mit einem Helikopter aus San Francisco. Sie steigen aus, Mick Jagger steigt aus und stolziert so und wird natürlich sofort umringt von Fans. Und er ist noch nicht einmal zwei Minuten am Gelände. Es kommt dann ein Hippie auf ihn und sagt, fuck you Mick Jagger, I hate you. Und raucht der Mann an. Ja? Jagger fliegt ihn. Also das war irgendwie so der Beginn für Jagger. Gleichzeitig kommen die Grateful Dead, die ja das Ganze irgendwie mitorganisiert oder mitlanciert haben. Und dann wird ihnen aber erzählt, was da passiert ist. Also zum Beispiel Mick Jagger ist niedergeschlagen worden, der von Jefferson Airplane ist niedergeschlagen worden, die Hells Angels werfen Drogen und Rotwein ein. Und sie haben gesagt, okay, ich glaube, wir fliegen jetzt wieder zurück. Also die hätten auftreten sollen, sind aber dann gleich wieder abgeflogen. Sie beschlossen dann nicht zu spielen, weil es mit ihren friedlichen Idealen nicht entsprochen hätte.
Die haben halt einen anderen Appetitus. Ja.
Genau. Nächste Band, Crosby, Stills, Nash & Young, also noch eine Überschneidung zum Woodstock-Line-Up. Einer der ersten Gigs mit Neil Young, also die kamen auch hin und denen wurde dann mitgeteilt, naja, einer ist schon niedergeschlagen worden und die die Hells Angels, passt ein bisschen auf. Die Billardstöcke waren wieder im Einsatz vor der Bühne. Sie sind dann trotzdem aufgetreten. Sie haben ein relativ kurzes Set gespielt. David Crosby hat dann gesagt, so auf der Bühne, hey, wir können doch auch miteinander reden, Leute. Muss doch alles irgendwie möglich sein. You can always talk. Und was dann auch interessant war, da war der Stephen Stills und der war auf so einer Bühne, hat einen Platz und davor saß einer der Hells Angels auf dem Bühnenrand. Und hat immer, wenn der Stills davor gegangen ist zu seinem Mikrofon, hatte der hat keinen Billardstock in der Hand, sondern Speichen von einem Fahrrad. Keine Ahnung warum.
Was war jetzt damit?
Und immer, wenn dieser Stills in seine Nähe gekommen ist, hat er diese Speichen genommen und hat ihm ins Bein gestochen. Ja. Es war zum Schluss war die schon blutgetränkte Hose vom Stephen Stills. Er hat nämlich immer, wenn der dann vorgekommen ist zum Mikro, damit er was singt, immer Patsch.
Und dann ist er nicht auf die Idee gekommen, dass er den Ständer einfach mal einen halben Meter hinter schiebt.
Nein, war nicht so. Also die Hose das war zum Schluss
nicht. Das geht nicht wegen dem Monitor, das kannst du nicht machen.
Also
ja, natürlich, nein, das ist ja...
Klar. Also das Set von Crosby, Stills, Nash & Young war dann eher kurz und sie sind dann schnell wieder abgeflogen mit dem Helikopter. Sie haben dann gespielt als vorletztes Lied, glaube ich, und das können wir jetzt auch spielen, Down by the River. Bricht herein, die Sonne geht unter und dann wird es ist zwar Kalifornien und die Sonne war angenehm warm, aber wir sind, Achtung, nicht vergessen, wir sind am 6. Dezember, also wir sind eigentlich im Winter. Die Sonne geht unter, es wird kalt. Keith Richards hat dann gesagt, es begann der Abstieg in Dantes Inferno. Kurz vor den Stones vom Hauptact haben jetzt die Hells Angels das gemacht, was sie oft machen, nämlich sie hatten dann ihre Motorräder aufgereiht vor der Bühne, um jetzt die natürliche Barriere zu bilden. Und der Druck auf die Bühne wurde dann natürlich größer, weil jetzt begannen ja die Stones dann mit ihrer, also der Hauptact sozusagen mit der Show. Und in der Nähe der Bühne tauchte auch damals schon aus ein richtig cooler schwarzer Typ mit einem mintgrünen Anzug und mit einer Fashion-Blondine an seiner Seite. Und dieser Mann hieß Meredith Hunter. Er war so ein echter Ladies-Man und ein groovy Typ sozusagen, aber der war natürlich so wie alle anderen 300.000 auch schon ziemlich auf Drogen zu diesem Zeitpunkt. Und der war dann auch relativ weit vorn. Die Stones kommen, sie beginnen mit Jumping Jack Flash und es geht einmal irgendwie ganz gut los. Und dann ist als dritte Nummer kommt Sympathy for the Devil und dann irgendwie werden die Dinge ungemütlich. Ein Verrückter setzt sich auf einer der Harleys von den Hells Angels und versucht, die Harley kurz zu schließen. Und dann rennen natürlich alle Hells Angels hin und holen wieder die Billardstücke heraus. Ein paar Hippies stehen wieder daneben und machen die Peace-Zeichen. Das ist so irgendwie die Gemengelage. Ein Angel geht zu Mick Jagger. Also mittlerweile ist die Bühne schon, auf dieser Bühne, wo jetzt eigentlich die 5 oder 6 Stones sein sollten, stehen mittlerweile 40 oder 50 Leute. Davon sind 20 oder 30 Hells Angels und 10 andere sind irgendwelche Leute. Und es ist ja dann manchmal so, dass während ein Lied, also während ein Gitarrensolo, ein Hells Angels zu Mick Jagger geht und ihm irgendwas ins Ohr flüstert, wo dann der Jagger irgendwie ganz geschrocken schaut. Ein Schäferhund läuft über die Bühne. Kann ja auch mal vorkommen, ne?
Wer mag keine Hunde hören?
Genau. Dann wird kurz das Lied unterbrochen, weil irgendwie jetzt das alles irgendwie überbordet. Die Leute vor der Bühne werden immer wahnsinniger, die Hells Angels prügeln immer mehr, die Hells Angels stehen auch auf der Bühne und bedrohen irgendwie die Band im weitesten Sinn. Und jetzt sagt der Keith Richards, either those cats cool it down or we don't play. Und dann einer von den Hells Angels bei einem Stones-Konzert nimmt sich dann Mick Jaggers Mikrofon und sagt, beruhigt euch oder wollt ihr alle heimgehen? Das ist eigentlich ein Sakrileg, das würde sich sonst niemand trauen. Und jetzt checken die Stones, was Sache ist. Die ganze Sache ist ihnen nämlich leicht entglitten. Vielleicht war doch ein bisschen zu schnell alles vorbereitet. Vielleicht hätte man doch irgendwie eine andere Security verwenden sollen. Die Bühne ist ziemlich niedrig. Gestank liegt in der Luft von Lagerfeuern aus Müll, starke Drogen, billiger Wein und eigentlich die Gefahr um Leib und Leben. Aber sie spielen halt irgendwie weiter, weil jetzt aufzuhören wäre wahrscheinlich ein Problem, gefährlich gewesen für die Stones oder für die Leute oder für alle. Also dann wäre wahrscheinlich wirklich ein absolutes Chaos losgebrochen, so war es dann nur ein Mini-Chaos. Nächstes Lied, Under My Thumb. Wir kennen dieses Lied, ein altes Stones-Lied, oder? Also das war ja nicht aus dieser 68, 69.
66 ungefähr, schätze ich, ja.
Ja.
Aber da gibt es ja dann die ziemlich lange Ansprache vom Jagger, oder? Der hat das ja dann schon überrissen, nach, was da passiert.
Diese Ansprache war eigentlich, die erste lange war bei der Unterbrechung von Sympathy for the Devil. Man hat gesagt, Leute, gibt's doch nicht, warum kämpfen wir hier gegeneinander, wir sind doch alle auf der gleichen Seite, was gibt's überhaupt zu kämpfen, kann doch nicht sein, muss doch nicht sein. Dann ist dieser Meredith Hunter, also der Schwarze in dem mintgrünen Anzug, der kämpft sich dann den Weg zur Bühne. Er klettert auf einen der Verstärker und dann nimmt ihn einer der Hells Angels bei den Ohren und schüttelt seinen Kopf einmal durch und wirft ihn dann wieder in die Menge rein. Ja. Und der ist aber auch total high und der ist irgendwie dann grantig und dem gefällt das nicht. Und der drängt sich wieder vor und warum auch immer zieht er auf einmal aus seinem Sakko einen Revolver, also eine richtige Pistole. Ja. Und die zieht er so. Ja. Und dann 3 Meter entfernt ist der nächste Hells Angels, mehr oder weniger reflexhaft, sieht er das halt jetzt und rennt hin, reißt ihm die Pistole runter und sticht ihm in den Hals und dann noch 4 oder 5 Mal in den Rücken. Und der ist dann tot. Also das war dann sozusagen der Tod von Meredith Hunter.
Aber alles festgehalten auf dem Film. Da gibt es ja wirklich ein Video, wo man das ziemlich genau sieht.
Genau, ne? Die Stones selber haben das während dem Konzert nicht bekommen. Und das haben natürlich, es wird wahrscheinlich fast niemand mitbekommen haben. Natürlich die Leute, die jetzt da rundherum waren. Und das war sehr weit vorne auf der Bühne. Aber trotzdem werden das halt von den 300.000 Leuten im Moment nur wahrscheinlich 200 oder so mitgekriegt haben. Also nicht 200.000, sondern nur 200. Das heißt, das Konzert wurde jetzt deswegen nicht abgebrochen, weil es eben nicht durchgedrungen ist. Aber das wurde alles gefilmt, denn es sollte ja ein Konzertfilm gemacht werden zu dieser ganzen Sache. Und interessanterweise ist wirklich dieser Moment genau festgehalten. Und man sieht es auch so besonders gut, weil dieser Anzug, den dieser Schwarze trägt, so mintgrün ist und total ins Auge sticht. Ja. Und man sieht dann auch den Revolver und man sieht dann auch das Messer. Also das ist eigentlich ein gefilmter Mord auf diesem Konzertfilm.
Aber der Hells Angel, und korrigiere mich jetzt, aber vielleicht greife ich davor, seine Begründung war ja, er war ja Security da und hat ja verhindert, dass hier etwas Schlimmes passiert. Ne?
Das ging dann so weiter, dass dieser Hells Angels, also der hat sich natürlich jetzt nicht gestellt oder so, also das Konzert war aus und dann hat man natürlich gesucht nach dem Mörder. Da hat dann letztlich dieser Konzertfilm geholfen, dass man den mal identifizieren kann. Und dem wurde dann auch der Prozess gemacht und er hat dann auf Notwehr plädiert und nach längerer Beratung ist die Jury dem auch gefolgt. Also der war da sicherlich gut vertreten, womit natürlich auch das Thema Race in diesem ganzen Zusammenhang noch eine Dimension bekommt. Interessanterweise hat sich dieser Hells Angel auch bewusst einen sehr guten schwarzen Strafverteidiger genommen, der das auch perfekt gemacht haben dürfte. Also das war auch dann irgendwie ganz gut strategisch angelegt und er hat eben dann auf Notwehr plädiert. Und man muss auch sagen, wenn man sich dieses Video anschaut, es lässt sich irgendwie nicht einordnen, weil
ich glaube, der Ausschnitt, ich meine, das ist schon irgendwie so ins kollektive Gedächtnis. Ne? Wenn du den Ausschnitt nur siehst ohne Kontext, ist das ziemlich bizarr, was du da siehst in Wirklichkeit. Ne? Weil du hast auf der einen Seite eine Person mit einem Revolver und auf der anderen Seite wieder niedergestreckt mit einem Messer. Ne? Und es ist halt eben, ich kann mich an die Szene erinnern, weil das ich hoffe jetzt blöd an, das ist dieser live mitgefilmte Mord, den du da siehst, ja. der da, wo du denkst, was ist jetzt passiert?
Das muss man schon sagen. Das war sicher ein Affront für die Hells Angels. Also der war ja da unterwegs mit einer blonden Mädel, mit einem sehr hübschen. Mhm. Und das hat denen sicher nicht gefallen. Also der ist denen vorher schon ins Auge gesprungen, weil er exaltiert war, auffällig angezogen und ein Schwarzer, der mit einer weißen zusammen war, das wird dieser Hells Angels-Partie naja. Wahrscheinlich nicht gefallen haben. Das heißt, die werden den schon ein bisschen so im Auge gehabt haben. Ja? Und insofern, vielleicht haben sie auch nur gewartet, dass irgendwas passiert. Ja? Andererseits, er hat einen Revolver gezogen. Ja? Also die Frage ist auch, warum zum Kuckuck hat er den überhaupt mitgenommen? Ja?
Da fängt schon mal an, nicht? Wieso nehme ich auf ein Rockkonzert einmal einen Puffen mit?
Hat auch seine Freundin nachher erzählt, also die wollten dann losfahren und der hat ihn nicht mitgehabt und dann hat er gesagt, ich habe noch was vergessen. Und dann ist er mal schnell reingegangen und hat ihn geholt. Ja? Also ja, blöde Umstände.
Ja, ja, ich meine, wie gesagt, noch nicht.
Gut, das Konzert ist aus, die Kids ziehen ab. Es kommt dann noch zu zwei Toten, nämlich ein Autounfall. Nämlich irgendjemand, der high as a kite ist, fährt mit dem Auto und kommt von der Straße ab und fliegt in ein Lagerfeuer mit zwei Hippie-Kids und die sind dann beide tot. Also das sind dann die Toten 3 und 4 des Altermond-Wochenendes. Und dann langsam ziehen halt alle ab. Die Stones mit dem Hubschrauber, sie sitzen im Hotelzimmer in San Francisco, sie sind traumatisiert. Keith Richards legt Bluesplatten auf. Und sie reden bis 4 in der Früh. Ende des Traumas. Es ist dann auch Michelle Phillips dabei, von den Mamas und Papas. Ja. Die hat gewartet auf Jack im Zimmer und dann war auch dort Miss Pamela.
Die Miss Pamela?
Die Miss Pamela war auch da.
Wollt ihr einen Abdruck machen?
Naja, das verstehen jetzt nur die Insider. Miss Pamela ist, glaube ich...
Pamela des Barnes?
Pamela des Barnes, damals Pamela Miller. Ja. Das kultigste Groupie aller Zeiten, kann man, glaube ich, sagen.
Wir verdanken der Dame den Abdruck von Jimi Hendrix am Penis, ja, und Alter. Mhm.
Sie war auch mit Jim Morrison zusammen und sie war auch zusammen mit vielen anderen. Ja. Und die war auch da.
Nochmal, Alter.
Also der Jagger ging dann gerade von dem Traumazimmer, wo sie Blues gehört haben, wollte dann in sein Zimmer gehen zu Michelle Phillips von den Mamas und Papas, hat aber dann in der Lobby noch die Miss Pamela getroffen und gesagt, magst nicht mitkommen, dann sind wir zu dritt und so weiter, das wäre doch so nett. Aber die Miss Pamela war eigentlich, die wollte immer die Stars ganz für sich haben, also die ist dann nicht mitgegangen. Also das war eine Traumaverarbeitung von Mick Jagger. Und am nächsten Morgen, Sonntag in der Früh, ist er dann mit seiner Sekretärin, mit der Jo Bergman, nach Genf geflogen, um die 1,8 Millionen Cash, das sie vereinnahmt haben auf der Tour,
ins Depot hauen.
Auf ein Nummernkonto bei einer Schweizer Bank einzuzahlen. Also so war dann das Trauma.
Ich habe nichts verdient. Ich habe nichts verdient.
Ja, also das war es im Wesentlichen. Und was halt nachher passiert ist, ist eher so dann die Kontextualisierung des Ganzen. Ja? Also das ist halt passiert und es war jetzt ein Konzertwochenende und es ist halt schlechter ausgegangen als Woodstock und es wurde auch dann so aufgeladen und natürlich erzählen wir dann heute die Geschichte, dass man sagt, okay, der Hippie-Traum hatte seinen Höhepunkt im August 69 mit Woodstock und er wurde dann jäh beendet durch Altermond und sozusagen das war das Ende von Friede, Freude, Eierkuchen. Aber vielleicht hat Altermond einfach nur die Realität offengelegt. Also zum Beispiel die Tatsache, dass halt zu viel Drogenkonsum irgendwann schlecht sein kann oder dass man vielleicht doch für ein funktionierendes System, was auch immer, für ein Konzertwochenende oder für eine Gesellschaft schon auch Institutionen und Autoritäten braucht. Also dass der Mensch vielleicht einfach nicht so gebaut ist auf ein friedliches, völlig ungeregeltes Miteinander, das sozusagen, ich sag's mal so, dass einfach die reine Anarchie wahrscheinlich nicht funktioniert. Das hat natürlich auch gezeigt, dass der Rassenkonflikt natürlich noch lange nicht überwunden wurde und ja noch immer nicht ist. Also es war sozusagen, ja, man kann es jetzt nennen, wie man will, es war der Abgesang auf das Hippietum oder es war das Offenlegen der Schwachpunkte. Aber es ist jedenfalls, ich nenne es mal so, ein Fleck, der aus dem Stoff der Rockmusik nicht mehr herausgeht.
Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, aus der Popkultur nicht weggeht. Die Idee war natürlich, klar, wir sind jung, wir machen alles anders. Man darf ja eins nicht vergessen, Vietnam war außer Kontrolle, 69 war ja auch ein Faktor. Nicht? Du hast eine Jugend gehabt, die ja in sich möglicherweise, die haben ja auch unterschiedliche Werte für sich gehabt. Nicht? Du hast auf der einen Seite diejenigen gehabt, die nach Vietnam gegangen sind, zum Teil freiwillig, zum Teil sehr unfreiwillig. auch da hattest du natürlich die Ausgangslage, dass da natürlich die Schwarzen da sehr zum Handkuss gekommen sind. Du hast eine gespaltene Gesellschaft generell gehabt. Du hast auf der anderen Seite die Progressiven gehabt, die Jungen, die halt eben quasi sagen, schau, wir machen alles anders. Das ist eine Aufbruchsstimmung da. Wir können das alles selber machen. Wir können das anders vor allen Dingen machen. Ja. Und die hatten sicherlich irgendwo die Hoffnung, durch dieses Andersmachen was Besseres zu schaffen. Mhm. Und wie du schon richtig gesagt hast, und Altermond hat dir dann klar gemacht,
es geht halt nicht so ganz anders. Es geht nicht,
weil wir sind als Gesellschaft noch nicht so weit.
Naja, beziehungsweise der Mensch wird vielleicht nie so weit sein. Oder ich meine, es gibt halt Gründe dafür, dass sich fast jede Gesellschaft gewisse Institutionen und Autoritäten schafft. Aber ich möchte es jetzt gar nicht so irgendwie schlecht machen.
Die Idee an sich ist ja gar nicht zu kritisieren, nicht? Eher die Ausführung.
Und sonst muss man gleich bei Altermond sagen, also ich liebe die Stones, aber das ist kein Ruhmesblatt. Ja. Viele dieser Dinge, also es ist eine Verkettung unglücklicher Zustände oder Umstände, aber viele davon wurden von den Stones eigentlich in Gang gesetzt. Keith Richards sieht das lockerer, der sagt, nur Mary DeFante wurde ermordet, drei andere starben durch unglückliche Umstände. Bei einer Show dieser Größenordnung können sich die Verluste auch schon mal auf 4 oder 5 Menschen belaufen, zu Tode getrampelt oder erstickt. Doch, und dann erkennt er es, doch in Altermond kam die dunkle Seite der menschlichen Natur zum Vorschein, das Herz der Dunkelheit.
Der Kief. Ja. Der Kief, ein Humanist, bis in die Arschspitze. Ja.
Gut, auf den Kief
wahrscheinlich trinken. Rotwein schlürfend, ja, irgendwo gerade an der Blutwaschmaschine angeschlossen. Ja, kann passieren.
So ist es halt, ja. Ich glaube, in diesem Sinne trinken wir jetzt auf den Kief ein Glas Whisky, oder?
Ja, okay. Gern. Gerne.
Got to give one way or another, one way or another, one way or another. This darkness got to give one way or another. Darkness got to be.